mit Aquarell in der Landschaft kann ich Farben entdecken und Farbzusammenhänge, die ich mir so erstmal nicht ausdenken kann.
Hörforum, der Podcast über Kunst. Vom Mädler Art Forum, Kunstraum für Leipzig.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Gieding und ich möchte heute über Landschaftsmalerei sprechen. Anlass ist die Ausstellung Passanten im Mädler Art Forum. Auch Arbeiten von Jonas und Leon sind da zu sehen. Die beiden studieren Malerei an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst.
Ja, ich bin Jonas. Ich bin jetzt im vierten Jahr in der Fachklasse Anne Speyer. Das ist die Klasse für medienübergreifende Ausrichtung. Und das heißt, dass ich zum einen male, aber auch ganz viel in der Druckgrafik unterwegs bin und mit verschiedenen Materialien ausprobiere, was kann ich damit für Bilder erzeugen.
Dankeschön. Und du bist?
Ich bin Leon. Ich bin genauso jetzt im vierten Jahr, allerdings in der Klasse von Annette Schröter, so die traditionelle Klasse. Was heißt, ich mache ganz viel Malerei und Druckgrafik und probiere mit lauter verschiedenen Materialien aus, wie ich daraus ein Bild machen kann.
Nun gibt es in der Ausstellung Passanten einen Bereich, der ausschließlich Arbeiten zeigt, die sich mit Landschaft beschäftigen. Auch die Bilder von Jonas und Leon hängen dort. Deswegen wollte ich von beiden wissen, wie die Arbeiten überhaupt entstanden sind.
Im Gegensatz zu den anderen beiden Projekten in der Ausstellung ist das hier so ein bisschen gewachsen eigentlich. Wir sind mit der ganzen Klasse ins Landschaftspraktikum gefahren. Erstes Jahr, das ist immer das Gleiche. Und das ist halt bei uns ziemlich eskaliert. Irgendwie sind noch ein paar Leute drauf hängen geblieben.
Das klingt ja wild.
Naja, es sind halt sehr, 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 sehr viele Arbeiten in der Richtung entstanden. Und ich habe da relativ am Anfang ein größeres Projekt zu gemacht, ein originalgrafisches Buch.
Zurück zum Landschaftspraktikum. Ich erinnere mich auch an das erste Jahr Landschaftspraktikum. Es hat praktisch durchgeregnet. Bei euch war es wahrscheinlich nicht so, wenn es so gut gelaufen ist?
Ja, wir hatten eine echt gute Zeit. Man kommt in die Landschaft. Wir sind da nach Mecklenburg gefahren und haben dort zusammen gecampt auf so einem Grundstück. Und das war wirklich wie dieses Kolonie-Klischee eigentlich, Künstlerkolonie. Man isst zusammen, man fährt zusammen irgendwo hin und dann packt jeder seinen Aquarellkasten oder Zeichenzeug oder Staffelei und je nachdem, was eben die Ausdrucksweise ist, und probiert das, was man sieht, irgendwie auf seine eigene Art und Weise zu übersetzen.
An der Stelle mal ein kleiner Einschub. Die Künstlerkolonien, auf die Jonas hier anspielt, entstanden vor etwas mehr als 100 Jahren. Damals zogen auf einmal Künstlerinnen und Künstler raus aus den Metropolen und siedelten sich gemeinsam in kleinen, bis dato unbekannten Dörfern an. Angetrieben wurden sie vielleicht von einer romantischen Vorstellung von einem einfachen, naturnahen Leben. Gemalt wurde deswegen auch unter freiem Himmel, ganz direkt und unakademisch. Das war relativ neu. Die Künstlerkolonie im niedersächsischen Worpswede kennt man zum Beispiel durch Paula Modersohn-Becker, die dort mit ihrem Mann Otto Modersohn und anderen Künstlerinnen und Künstlern lebte. Auch in Ahrenshoop an der Ostsee oder im bayerischen Murnau sind solche Kolonien entstanden.
Und das war eigentlich ein ganz schönes Wechselspiel. Man hat Leute um sich herum, die auch etwas schaffen. Und dann abends kommt man zusammen, vergleicht, was hat der oder die andere gemacht und kann dann auch bestimmte Sachen, die immer wieder auftauchen, sehen, bestimmte Art und Weisen, Aquarell zu benutzen oder auch Probleme auszutauschen. Meine Farbe trocknet immer. Ich hatte Acryl dabei zum Beispiel und das war nicht ganz so clever, es war sehr warm. Und dann ist mir die Farbe im Pinsel und auf der Palette getrocknet beim Malen. Und das hat dann nicht so gut funktioniert. Und das lernt man auch, so pragmatische Dinge. Aber das war wirklich eine schöne Zeit. Und im zweiten Studienjahr haben wir es ja dann wieder gemacht, an einem anderen Ort. Und das war dann nochmal ganz anders.
Und wenn du sagst, ganz klassisch wie das Klischee der Künstlerkolonie, seid ihr dann auch von der Dorfbevölkerung beäugt worden, kritisch, die komischen Künstler aus der Stadt?
Wir waren auf so einem Schullandheimsgrundstück im ersten Jahr und dort waren hauptsächlich Kinder unterwegs und die haben uns sehr interessiert beäugt. Ich glaube nicht so kritisch, sondern eher, was machen die Großen da? Das sieht irgendwie verrückt aus. Und ja, beim zweiten Mal waren wir in so einem kleinen Dorf und da hat man gar keinen gesehen. Also da waren wir komplett abgeschieden und hatten keine Berührungspunkte zu der Bevölkerung.
Und jetzt mal die ketzerische Frage, Landschaft, ist das nicht wahnsinnig langweilig und altmodisch?
Ja, könnte man so provokant formulieren, aber im ersten Studienjahr geht es wirklich um die Erfahrung, unter dem Himmel irgendwie Licht und Strukturen einzufangen. Und wie gesagt, im zweiten Jahr ist man schon etwas weiter und da haben sich dann schon Präferenzen herausgebildet. Zum Beispiel, ich bin immer mehr in die Abstraktion gegangen und habe eher etwas gesucht in der Landschaft, was so ein System darstellt. Wie funktioniert die Natur? Wie organisiert sie sich? Und wie organisiere ich das auf meinem Blatt?
Leon hingegen hat ein originalgrafisches Buch im Holzschnitt angefertigt. Als Motive für diese Holzschnitte dienten ihm nicht nur eigene Landschaftsstudien, sondern er hat vor allem seine Kommilitonin nach ihren Zeichnungen gefragt. Nach diesen Landschaftszeichnungen hat er dann Holzschnitte angefertigt. Eine interessante, aber ungewöhnliche Idee, finde ich.
Naja, eigentlich hat das ja eine lange Tradition, das Nachschneiden von fremden Entwürfen. Also so viele berühmte Holzschnittkünstler aus der Kunstgeschichte haben ja eigentlich selber nur ihre Zeichnungen zu einem Fachmann geliefert und der hat das dann geschnitten. Also auch vieles, was wir heute als Originale ansehen von Dürer oder im Kupferstichbrügel oder sowas, da haben die eigentlich nicht die Platten selber bearbeitet.
Ja klar, also es gab ja keine andere Reproduktionstechnik. Jetzt gibt es die allerdings mannigfaltig. Wieso hast du das dann auf diese alt hergebrachte Art gemacht?
Naja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, eigentlich weil ich ja diese Holzschnitte machen wollte. Also die Zeichnungen waren da ja im Prinzip das Zweitrangige. Aber da kommen so viele interessante künstlerische Effekte zusammen, dass das dann auch ein Eigenleben angenommen hat. Also die Frage zum Beispiel, wie übersetze ich einen fremden Gedanken in einer eigenen Arbeit, wo es ja drauf ankommt, eigentlich auf was ganz Konzeptuelles so. Was ist eigentlich die Intention dieser Zeichnung, gerade in diesem sehr kleinen, konzentrierten Format? Und was davon ist wichtig zu übernehmen, was nicht? Also ich habe Tuschezeichnungen gemacht, die sehr leicht zu übersetzen sind. Ich habe auch bekommen feinste Bleistiftzeichnungen oder irgendwas total Krakeliges, was ganz unholzschnitthaft ist. Und da ist dann auch die Frage, passe ich das dem Medium an? Inwiefern übersetze ich das? Inwiefern habe ich mit total unübersetzbaren Sachen zu tun, die dann im Holzschnitt ein Eigenleben annehmen und wo dann eigentlich ein Ergebnis rauskommt, das weder ich allein so gemacht hätte, noch dass das in der Zeichnung gesteckt hätte, sondern eben nur in der Synthese zusammenkommt.
Und wie hast du es dann gelöst? Also gerade diese Unübersetzbarkeiten?
Also mir fällt eine, eben diese feine Bleistiftzeichnung an, die im Holzschnitt nicht funktionieren kann. Also zumindest nicht so, wie der angelegt ist. Eben schwarz-weiß, relativ klare Linien und Flächen. Das hat dann einfach so eine Gewalt. Das ist maximaler Kontrast. Das ist buchstäblicher der Druck auf dem Papier gegenüber so einer ganz leicht hingesetzten Zeichnung. Das ist dann eben ein anderes Bild.
Fassen wir mal zusammen. In der Ausstellung sind unter anderem abstrakte Arbeiten von Jonas zu sehen und Leons Holzschnitte nach Zeichnungen seiner Kommilitoninnen und Kommilitonen. Insgesamt wohl eine ziemlich abwechslungsreiche Mischung.
Ich könnte da auch noch kurz ansetzen, was die Auswahl angeht. Da kann man sich bei ein paar Bildern auch durchaus fragen, wie weit geht Landschaft eigentlich? Was geht denn noch als Landschaft durch? Das finde ich dabei eine interessante Frage. Weil wir den Begriff, glaube ich, zum Teil sehr, sehr weit gefasst haben, aber trotzdem da einen Konsens hatten. Landschaft ja, Landschaft nein. Und zum Teil ja sehr abstrakte Arbeiten auch in der Ausstellung haben, also gerade von dir zum Beispiel. Oder welche, bei denen die Landschaft jetzt nicht offensichtlich im Vordergrund steht. Und ja, das könnte man sich eigentlich fragen. So, was ist absolut konstituierend für eine Landschaft?
Was ist deine Definition davon?
Ich glaube, dass Tiefe eine Rolle spielt. Also in dem Moment, wo eine starke Staffelung im Bild ist, hat das einen Landschaftsaspekt. Und ich glaube, es gibt zum Beispiel Stillleben, die etwas Landschaftliches an sich haben können, aber vielleicht weniger Porträts, wo diese Staffelung und Tiefe und eben Landschaftlichkeit einfach per Definition des Genres nicht so eine große Rolle spielt.
Da fällt mir natürlich sofort die Mona Lisa ein und der Blick auf die Landschaft über die linke Schulter.
Ich würde ja nicht ausschließen, dass es Porträts mit landschaftlichen Aspekten gibt oder sogar Landschaften mit einem Porträt irgendwo. Also das kann sich natürlich mischen. Aber es ist vielleicht insofern dann auch wieder ein untypisches Porträt.
Dabei gilt es ja als das Porträt der Kunstgeschichte schlechthin, oder? Aber es ist eine interessante Theorie, also das habe ich jetzt auch sofort überlegt. Was ist ein Landschaftsbild, in dem ein Mensch steht zum Beispiel?
Es gab ja in dieser klassischen Genre-Hierarchie auch oft eben Künstler, die versucht haben, naja, zum einen das zu malen, was sie interessiert, und zum anderen dann doch ihr Bild für ein bisschen mehr Geld zu verkaufen. Und da gibt es dann eben diese berühmten Landschaften mit einer winzigen biblischen Szene irgendwo am Rand oder was Mythologischem, was eigentlich keine Rolle spielt im Bildgefüge, was man erst mit der Lupe suchen muss, wo es dann aber darum geht, eben das Bild eine Geschichte und keine Landschaft nennen zu können.
Um kurz noch mal was einzuwerfen. Die reine Landschaftsmalerei gibt es noch gar nicht so lange. Bis in die Zeit der Renaissance hinein verwendeten Malerinnen und Maler Landschaften vor allem als Hintergrund für biblische oder historische Szenen oder Porträts. Stichwort Mona Lisa von Leonardo da Vinci. Ihm wird übrigens auch die erste Darstellung einer Landschaft um ihrer selbst willen zugeschrieben. Und zwar eine Ansicht des Arno-Tals, gezeichnet im Jahr 1473. Schon zwei Jahrzehnte später schuf Albrecht Dürer wunderschöne Landschaftsaquarelle. Doch richtig populär wurde die Landschaftsmalerei dann im 16. und 17. Jahrhundert, vor allem in den Niederlanden. Okay, und weil du schon jetzt des Öfteren das Wort Genre benutzt hast, spielt denn sowas wie Genre-Treue für euch junge Maler eine Rolle?
Leon nickt. Ich wäre da ein bisschen vorsichtiger, weil ich glaube, heute diese Genres gar nicht mehr so archetypisch auszuloten sind. Genauso wenig wie Landschaft als Genre heutzutage auszuloten ist. Das probieren wir ja auch in der Ausstellung, und was Leon gerade probiert hat zu erläutern mit dieser räumlichen Staffelung. Es gibt einen Horizont, dann hat man eine Landschaftlichkeit im Bild, da würde ich komplett mitgehen. Heutzutage kann aber Malerei und Landschaft auch weiter begriffen werden.
Also mit dem gehe ich im Prinzip mit. Was ich mit dem Nicken sagen wollte, ist nicht, dass mich die Genres irgendwie im Alltagsgeschäft besonders irgendwie beschäftigen oder dass das für mich als Maler eine große Rolle spielt, aber dass man sich die ja irgendwie eingetreten hat und nicht wegkriegt. Das berühmte Ding, dass Bilder mit Figuren tendenziell besser weggehen als Bilder ohne oder auch in der Ausstellung zuerst angelaufen werden. Das finde ich zum Teil eben auch Nachhall von sowas. Also man sucht ja auch nach eben den Geschichten oder sowas. Man geht zum Porträt auf eine andere Art hin als zum Stillleben. Also diese Hierarchie, man kann sich ja streiten, ob zuerst irgendwie die Wahrnehmung da war und die Hierarchie oder umgekehrt, das befruchtet sich auch gegenseitig. Aber ich glaube nicht, dass das völlig verschwunden ist, auch wenn diese strenge Kategorisierung natürlich was von gestern ist.
Und wenn ihr in der Wahl des Motivs euch nicht so streng festlegen wollt, bleibt ihr aber in der Wahl der Mittel doch eher bei der Malerei oder bei den klassischen Mitteln, denn es könnte ja auch eine Videoinstallation geben.
Ja, das kann es geben, wenn man diese Ausstellung noch weiter greifen würde, würde es das sicherlich auch geben. Es ist jetzt nur so, dass es eben aus dieser Struktur der HGB heraus entstanden ist, aus der relativ traditionellen Ausbildung in der Malerei. Und dadurch gibt es jetzt keine Videoarbeiten. Da ist schon in diesen Landschaftspraktika, die vom Studium organisiert werden, auch um eine starke Handwerklichkeit geht. Das sieht man sicherlich auch in der Ausstellung. Und das macht aber auch so ein Spannungsfeld auf, da vielleicht auch viele sagen würden, so diese provokante Frage hatten wir ja auch vorhin, ist das nicht total altmodisch? Und ist das nicht schon auserzählt, dieses Thema? Gibt es da überhaupt noch was zu entdecken? Und da haben wir probiert zu zeigen, es gibt da noch die ein oder andere unerforschte Ecke, die wir ausleuchten wollen.
Du hast es ja so schön beschrieben, erstes und zweites Jahr, ihr fahrt ins Landschaftspraktikum, Das ist alles neu und irgendwie spannend. Und wie ist es denn, hat sich daraus eine Tradition entwickelt, macht ihr das jetzt öfter?
Das hängt von der Klasse ab. Also in der Schröter-Klasse wird jedes Jahr ins Landschaftspraktikum gefahren. Das müssen wir jetzt der Nachfolgeprofessur auch noch klar machen.
Okay, anders gefragt, geht ihr denn auch privat? Also, oder ist das etwas, was ihr für eure Arbeit übernommen habt, dass ihr einfach selbst direkt vor dem Motiv in der Landschaft arbeitet?
Ja, das ist was, was auf jeden Fall geblieben ist. Ich bewege mich ja, wie gesagt, im Bereich der Abstraktion und habe aber immer gemerkt, mit Aquarell in der Landschaft kann ich Farben entdecken und Farbzusammenhänge, die ich mir so erstmal nicht ausdenken kann, wo die Natur einfach so viele Möglichkeiten bietet, die nach wie vor spannend bleiben.
Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe auch schon vor dem Studium immer viel in der Landschaft gearbeitet und das war für mich irgendwie immer so der natürliche Weg. Ich setze mich mal hin und guck mal, was mir, also als Fotograf würde ich sagen, vor die Linse kommt, vielleicht vor Skizzenbuch oder sowas. So arbeite ich heute auch. Also ich gehe mit dem Skizzenbuch irgendwo durch die Welt und im Atelier schaue ich dann mal, wie sich aus diesem und jenem Eindruck und vielleicht dieser völlig disparaten anderen Quelle und jener Erinnerung ein neues Bild ergibt. Aber dieses Rohmaterial, das ist eigentlich fast unentbehrlich.
Das ist sehr interessant. Ich würde sagen, vielen Dank bis dahin. Schön, dass ihr so für die Sache brennt und das so gut erklären konntet. Ich habe viel gelernt und ich möchte jetzt sofort ins Landschaftspraktikum fahren.
Ja, wir organisieren das nächstes Jahr.
Dankeschön.
Sie hörten Hörforum, der Podcast über Kunst. Vom Mädler Artforum, Kunstraum für Leipzig. Eine Initiative der Stadt-Dehmer-Stiftung.